guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 22. Juli 2026 und das sind die Themen. Erinnern heißt handeln. 10 Jahre nach dem rassistischen Attentat im Münchner Olympia-Einkaufszentrum. Zu wenig Geld, zahlreiche Missstände, ob in Gefängnissen, Heimen oder Polizeistationen. Die Schufa speichert veraltete Daten in einer Schattendatenbank, Algorithm Watch dazu im Interview. Der Journalist Ali Khan Uludaş in der Türkei erneut festgenommen. Und verweigert euch, ein Frankfurter Sammelband streitet für einen neuen Antimilitarismus. 10 Jahre ist es nun her, dass ein 18-Jähriger in einem rassistisch motivierten Amoklauf 9 Menschen tötete, die meisten davon Kinder. Dean Ruddock von der Initiative Postmigrantisches Radio sprach mit den Eltern des ermordeten Chan Leyla, aber auch Aktivistinnen der Initiative Berlin erinnert München OEZ über den aktuellen Stand der Aufarbeitung, den Waffenhändlerprozess und die mangelnde gesellschaftliche Aufmerksamkeit für das Thema. Ein Beitrag von Radio Korax Halle.
Am 22. Juli 2016 erschoss ein 18-Jähriger am und im Olympia-Einkaufszentrum OEZ im Stadtbezirk Mosach in München 9 Menschen.
5 weitere verletzte er durch Schüsse. 7 der 9 Todesopfer waren Muslime, eines war ein Rom
und eines ein Sinto.
Ihre Namen waren Amela,
Can,
Diamant,
Giuliano,
Hussein,
Roberto,
Sabine,
Selçuk
und Sefta.
Lange kämpften Angehörige der Ermordeten, aber auch AktivistInnen vor Gericht und in den Medien um die Anerkennung der Tat als eine, die rechtsradikal motiviert war.
Etwas, was das Begreifen insbesondere in der Berichterstattung bis heute schwierig zu machen scheint? Der Täter ist Deutsch-Iraner gewesen.
Woraus fälschlicherweise geschlussfolgert wird, dass es keine rassistisch motivierte Tat gewesen sein könne. Jedoch sprechen Beweise dagegen.
Die Wahl des Tattages ist kein Zufall. Der Täter beschäftigte sich mit Amokläufern und rassistischen Mördern, wie beispielsweise Anders Breivik. Er stand eng mit einem Rechtsextremen aus den USA in Kontakt und hinterließ ein eindeutiges Manifest.
Hassan Leyla, Vater des ermordeten Can Leyla, spricht über die rechte Gesinnung des Täters.
Man wurde schon bewiesen. Ich meine, der 22.07., wir sollen Norwegen Breivik denken. Das war auch der 22.07., 3 Jahre vor dem Untertat. Plus noch, der hatte den Glock 17, auch in Breivik, und der wollte genau das gleiche Waffe haben. Mhm. Und das hat er besorgt. Plus noch, er war stolz, den gleichen Geburtstag zu haben wie der Adolf Hitler. Und er war stolz, ein Arier zu sein. Man hat von seinem Handy und seinem PC, von den Täter Videos, Sprüche von Adolf Hitler auch beweisen können, also bewiesen können, das hat man ja festgestellt. Jetzt frage ich euch, muss ich da wirklich jetzt studieren oder Philosoph sein, dass ich drauf kommen kann, dass das ein rechtsterroristischer Anschlag ist?
Nun, 10 Jahre nach der Tat, kämpfen er und seine Frau Sibel Leyla sowie die anderen Angehörigen immer noch um Sichtbarkeit, um die Umsetzung ihrer Forderungen und gegen das Vergessen. Sibel Leyla, die Mutter von Can Leyla, fasst zusammen.
6 Jahre, wir waren ja ich und mein Mann, leider von der Gesellschaft haben wir keine Aufmerksamkeit bekommen. Ich sage das immer, in Hanau, in Unglück haben sie Glück, dass die Aktivistinnen gleich sich eingesetzt haben. Aber leider bei uns war der Fall nicht. Wir müssen, ich und mein Mann selber, um diesen Attentat, was wir erlebt haben, was wir für eine Erfahrung gemacht haben und dass es recht terroristischer Attentat ist, wir müssten selber als Familie, als Mutter und Vater, neben dem ganzen Schmerz, was wir in sich hatten, noch dafür kämpfen, dass es die Wahrheit rauskommt. Und das war für uns unerträglich damals.
Schmerzhaft.
Und schmerzhaft.
Ihr müsst vorstellen, der 2. Jahrestag, gleich der 2., so frisch war der Tat noch. Wir müssten uns selber für die Bühne kümmern, für die Lautsprecher, für die Mikrofone. Wir haben nicht mal die Straßensperren bekommen, wir haben nur ein kleines Eck bekommen, da holt euch aus und dann geht's nach Hause. Und ich kann euch sagen, da waren höchstens nur 20 Personen, na, 30 Personen, 15 davon waren unsere Angehörige. Können Sie mal vorstellen, wie wir uns gefühlt haben?
Mittlerweile gibt es eine Initiative in München, aber auch eine in Berlin, die sich gegen das Vergessen engagiert. Aktivistinnen der Initiative Berlin erinnert München OEZ fassen den aktuellen Stand der Aufarbeitung heute 10 Jahre nach der Tat wie folgt zusammen.
Der wichtigste Schritt in der Aufarbeitung bisher war die offizielle Einordnung der Tat. Die bayerische Polizei sprach schon einen Tag nach dem Anschlag davon, es liege kein politisches Motiv vor und stufte die Tat als Amoklauf ein. Dabei gab es von Anfang an deutliche Hinweise auf die rassistische Gesinnung des Täters, die Wahl des Ortes, die Wahl der Opfer und sogar die Wahl des Tages, des 5. Jahrestags der rechtsterroristischen Anschläge von Oslo und Utøya. Erst nach jahrelangem Druck der Angehörigen, nach wissenschaftlichen Gutachten und nach einem Fernsehbeitrag kam es zur Neubewertung. Im Oktober 2019, 3 Jahre und 3 Monate nach der Tat, stufte das bayerische Innenministerium den Anschlag offiziell als rechtsmotiviert ein.
Dennoch fand der aktuelle Prozess gegen den Waffenhändler, der dem Täter die Waffe verkauft hatte, kaum Aufmerksamkeit. Worum ging es zuletzt im sogenannten Waffenhändlerprozess?
Ein zentraler juristischer Strang nach der Tat war der Prozess gegen den Waffenhändler, der die Tatwaffe verkauft hat. Es handelt sich um einen Mann aus Marburg, der im Darknet unter einem Decknamen unterwegs war. Über das Darknet-Forum Deutschland im Deep Web verkaufte er dem Attentäter eine Pistole vom Typ Glock 17, dazu mehrere hundert Patronen, die Waffe, mit der dann 9 Menschen erschossen wurden. Im Januar 2018 verurteilte ihn das Landgericht München zu 7 Jahren Haft. Die Vorwürfe: fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er hätte erkennen müssen, wozu der Käufer die Waffe einsetzen wollte. Das war ein juristisch bemerkenswertes Urteil, denn es war wohl das erste Mal, dass ein Darknet-Waffenhändler nicht nur für den Waffenhandel selbst verurteilt wurde, sondern auch für die Todesfolge, also für die Tat, die der Verkauf erst möglich gemacht hat. Was politisch brisant ist: die Ermittler gingen von einer rechtsextremen Gesinnung des Verkäufers aus. Er hatte Forenbeiträge mit einschlägigen Nazi-Parolen unterzeichnet. Auf seinem Handy fanden sich entsprechende Bilder. Die Initiative der Angehörigen sieht ihn deshalb nicht nur als Lieferanten, sondern als ideologischen Unterstützer. Was dabei als Frage offen blieb bis heute: wusste der Waffenhändler von den Anschlagsplänen? Wäre das nachgewiesen worden, hätte sich der Vorwurf von fahrlässiger Töte in Beihilfe zum Mord verwandelt.
Hassan und Sibel Leyla kommentieren die Gerichtsverfahren wie folgt.
Geplant war eigentlich nur 3 Sitzungen. Wir wollten gleich in 3 Sitzungen im Gericht, in 3 Sitzungen natürlich alles abschließen. Aber nach dem Druck von Anwälten und wir Angehörigen gemacht haben, ging das über 20 Sitzungen. Ja. Also, und der Vorsitzende und Staatsanwalt, die haben sich wirklich ihr Bestes gegeben, damit das als Amoklauf bleibt und nur mit Waffenbesitz quasi der Waffenhändler verurteilt wird. Und das haben sie leider auch geschafft.
Ja, das am Anfang war auch Unerträgliches bei den Gerichtsverhandlungen, dass wir Angehörige keinen Platz hatten, einfach zum Sitzen neben unsere Anwältinnen. Da haben sie uns so einen kleinen Raum gegeben, also einen kleinen Gerichtssaal, wo wirklich 1,5 Meter zwischen den, also für mich ist auch ein Mörder, zwischen den Mörder hatten. Und der hat ja uns dann halt genau ins Augen geschaut.
Die Forderungen der Angehörigen ergeben sich daraus sehr klar. Die Angehörigen und die Überlebenden verlangen eine vollständige und lückenlose Aufklärung dessen, was in der Tat nach geschah. Dies ist auch 10 Jahre nach der Tat immer noch nicht klar und wer dafür Verantwortung trägt. Zweitens, die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses im Bayerischen Landtag, der die offenen Fragen endlich klärt. Drittens, eine ehrliche Aufarbeitung des Polizeiverhaltens in der Tatnacht und in den Tagen danach, vor allem auch des Umgangs mit den Familien. Viertens, eine transparente und respektvolle Informationspolitik der Justizbehörden. Sie fordern dafür eine Entschuldigung und die Zusicherung, künftig aktiv einbezogen zu werden. Fünftens, ein würdiges Gedenken. Dazu gehört, dass der Tatort zu einem echten Gedenkort wird. Der McDonald's, an dem die Tat stattgefunden hat oder hauptsächlich stattgefunden hat, ist immer noch offen. Und sechstens, die gesellschaftliche und politische Anerkennung dessen, was diese Tat war. Rechter rassistischer Terror.
Auf münchenerinnern.de findet ihr eine Stellungnahme der Angehörigen und Überlebenden sowie Informationen zur Gedenkveranstaltung, die am 22.07. in München stattfindet.
Es gibt in München dieses Jahr zwei Veranstaltungen.
Wir haben bald den 10. Jahrestag. Wir wurden genug alleine gelassen. Uns wurde genug im Stich gelassen. Wenigstens jetzt am 10. Jahrestag kommt nach München, der hat kommen kann. Und diejenigen, die nicht kommen können, dann macht die neue Städte was. Aber seid den Tag mit uns zusammen.
Abschiebungshaft, Polizeigewahrsam, Gefängnisse, psychiatrische Einrichtungen, aber auch Alten- und Pflegeheime. Überall dort, wo Menschen ihrer Freiheit beraubt werden, soll die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter kontrollieren, ob deren Rechte gewahrt bleiben. Ihr aktueller Jahresbericht zeigt erhebliche Defizite auf, gerade auch im Bereich der Abschiebehaft. Gleichzeitig arbeitet die Kontrollstelle unter Bedingungen, die im internationalen Vergleich als völlig unzureichend zu bezeichnen sind. Darüber sprach RDL mit Maximilian Acosta-Schulze von der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter mit Sitz in Wiesbaden. Er ist dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig.
Viele Menschen denken beim Begriff Folter an autoritäre Staaten. Warum braucht es eine nationale Stelle zur Verhütung von Folter überhaupt in einem sich als demokratischen Rechtsstaat verstehenden Deutschland?
Es gibt im Jahr 2002 wurde von der UN ein Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche Behandlung verabschiedet. Und jedes Land, welches dieses Fakultativprotokoll sozusagen unterschrieben hat, hat sich somit bereit erklärt, einen nationalen Präventionsmechanismus einzurichten, der an Orten, an denen die Freiheit entzogen werden kann oder wo Maßnahmen stattfinden können, wo Menschen die Freiheit entzogen werden kann, dass es dort sozusagen so einen Mechanismus gibt in jedem Land. Und wir als nationale Stelle zur Verhütung von Folter sind das quasi in Deutschland oder für Deutschland. Den Namen, dass dort Folter mit drin steht, das ist quasi eine Entscheidung, die wurde damals von den Leuten getroffen, die diese nationale Stelle gegründet haben. Das waren die jeweiligen Justizminister und Ministerinnen der Länder. Denn sozusagen in diesem Fakultativprotokoll steht dieser Name auf Englisch, dann National Preventive Mechanism Against Torture, und der wurde quasi nahezu eins zu eins einfach ins Deutsche übersetzt.
Lassen Sie uns mal auf den Jahresbericht 2025 schauen. Das war jetzt dann eher so der theoretische Hintergrund. Lassen Sie uns doch mal praktisch werden. Welche Beobachtungen hat Sie persönlich besonders beschäftigt? Weil Sie sind ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch bei Besuchen vor Ort.
Genau. Wir waren in vielen verschiedenen Bereichen des Freiheitsentzugs sozusagen tätig im letzten Jahr. Am meisten hat mich einerseits beschäftigt in Hamburg, bei der Landespolizei dort, und zwar in Hamburg, werden noch Personen, die dort ins Polizeigewahrsam genommen werden, fixiert. Das heißt, sie werden quasi an allen Körpergliedmaßen sozusagen gefesselt. Und normalerweise findet das im Liegen statt. In Hamburg jedoch ist es anders. Dort finden diese Fixierungen in Bauchlage statt. Und zwar auf so eine Art Holzpritsche, das sieht von außen aus wie ein Tisch. Und auf diesen werden dann diese Personen sozusagen bäuchlings hingelegt und dann dort an allen Gliedmaßen gefesselt. Und das fanden wir sehr, sehr problematisch. Generell, dass man fixiert erstmal bei der Polizei, fanden wir sehr problematisch. Und dann noch in Bauchlage, weil das einfach ein großes Erstickungsrisiko mit sich bringt.
Was Sie auch in dem Jahresbericht stark machen, ist ja das Thema Abschiebungshaft. Denn gerade hier geht es ja um Menschen, die nicht wegen einer Straftat inhaftiert sind, sondern es soll die Abschiebung durchgeführt und sichergestellt werden.
Genau.
Welche Form, warum stellt sich gerade diese Form des Freiheitsentzuges aus menschenrechtlicher Sicht besonders problematisch dar, was die Anforderungen an den Staat angeht, was die Unterbringungsmöglichkeiten betrifft?
Ja, Also es gibt ja eine klare Vorgabe vom Gerichtshof der Europäischen Union, dass sich Abschiebehafteinrichtungen deutlich von Einrichtungen der Strafhaft, also Gefängnissen, unterscheiden müssen, weil der Großteil der Leute, die in diesen Abschiebehafteinrichtungen untergebracht werden, sind ja keine Personen, die Straftaten begangen haben, sondern es sind einfach Menschen, bei denen verhindert werden soll, dass die irgendwie abhauen, sagen wir so lapidar, um sich der Abschiebung zu entziehen. Und wir finden leider in den Einrichtungen, die wir dort besucht haben, gerade auch im letzten Jahr in Sachsen und in Thüringen, sehen die Einrichtungen halt sehr, sehr ähnlich wie Gefängnisse aus. So.
Können Sie das unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz beschreiben, was Sie da vorgefunden haben?
Also beispielsweise, die haben sehr hohe Mauern oder es sind sehr viel Stacheldraht sozusagen an den Mauern, sozusagen, die diese Einrichtungen umgeben. In Dresden beispielsweise gab es sozusagen konnte man die Fenster nicht aufmachen und vor den Fenstern waren dann nochmal so Lochblechgitter. Das heißt, also es war eigentlich unmöglich, sozusagen da das Fenster aufzumachen oder zu lüften oder auch ins Freie zu sehen. Dann vergitterte Fenster haben wir auch sehr oft. Ja, und sozusagen, das ist aus unserer Sicht, ist das halt nicht rechtmäßig, weil es halt nicht der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sozusagen gerecht wird. Und das haben wir auch den Aufsichtsbehörden dementsprechend zurückgemeldet.
Um solche Missstände überhaupt feststellen zu können, braucht es ja regelmäßige, unabhängige Kontrollen. Und genau da stößt die nationale Stelle aber immer wieder an ihre Grenzen. Schauen wir das mal auf ihre Arbeitsbedingungen. Sie sollen ja unabhängig kontrollieren. Gleichzeitig verfügt die nationale Stelle hier in Deutschland gerade mal über ein Budget von ungefähr 640.000 Euro. Frankreich zum Vergleich stellt einer vergleichbaren Kontrollinstitution fast 6,3 Millionen Euro zur Verfügung, das Zehnfache. Was bedeutet schon alleine dieser pekuniäre Unterschied ganz konkret für Ihre Arbeit?
Also einmal, um Unterschiede zu erklären, wie ich auf Ihre erste Frage da erklärt hatte, jedes Land quasi, was unterschrieben hat, muss so einen Mechanismus einrichten. Wie dieser Mechanismus aber ausgestattet ist, entscheidet jedes Land für sich selbst. Und in Deutschland haben wir einfach das Phänomen, dass obwohl wir hier in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern deutlich mehr Einrichtungen des Freiheitsentzugs unter anderem haben, sind wir schlechter ausgestattet, was dazu führt, dass wir im Gegensatz zu anderen Ländern wie beispielsweise Frankreich eindeutig, also wir können halt weniger Besuche machen, weil wir einfach weniger Leute sind, weil die in Frankreich beispielsweise haben deutlich mehr Personal sozusagen, was Besuche durchführen kann so. Und die in Frankreich oder auch in anderen Ländern, Österreich auch unter anderem, sind natürlich, da sie auch Hauptmitarbeitende Personen haben bei sich, bei uns ist es eine zum Teil größtenteils ehrenamtliche Struktur, können die auch beispielsweise Besuche durchführen von Einrichtungen, die sich über mehrere Tage erstrecken. Bei uns geht es in der Regel so nicht, weil diese Personen, die ehrenamtlich arbeiten, natürlich auch noch andere Dinge machen müssen und sich nicht vollends darauf konzentrieren können.
Was könnten Sie in Deutschland mit einer vergleichbaren personellen Ausstattung, wie sie zum Beispiel Frankreich hat, konkret tun, was heute nicht möglich ist? Sie haben ja schon angesprochen, mehrtägige Besuche gehen nicht. Fällt Ihnen noch etwas anderes ein?
Ein großes Problem ist, was halt auch mit der Anzahl der Besuche sehr eng verknüpft ist, ist, wir haben eine sehr große Bandbreite an Einrichtungen, die wir besuchen müssten. Wir besuchen beispielsweise nicht nur die Gefängnisse oder Polizeigewahrsamseinrichtungen, sondern wir sind theoretisch halt auch für Alten- und Pflegeheime zuständig, weil dort auch freiheitsentziehende Maßnahmen durchgeführt werden können.
Inwiefern freiheitsentziehende Maßnahmen in einem Pflege- oder Altenheim?
Zum Teil sind nur weniger, aber es gibt auch geschlossene Alten- und Pflegeheime. Das sind vor allem Alten- und Pflegeheime, die Stationen haben für Demente oder sehr stark demente Personen, die dann sozusagen geschlossen sind, damit diese Leute quasi dort nicht abhauen oder entweichen. Und dann gibt es in Alten- und Pflegeheimen die sogenannten Bettgitter. Das sind sozusagen Gitter, die kennt man auch aus Krankenhäusern beispielsweise. Die sind so an allen Seiten des Betts dran und die kann man hochklappen. Und wenn man quasi alle Bettgitter auf jeder Seite hochklappt, dann ist es für eine Person, die ein höheres Alter hat und eine eingeschränkte Mobilität hat, nicht möglich oder eigentlich quasi unmöglich, aus diesem Bett sozusagen herauszukommen. Das ist ebenfalls eine freiheitsentziehende Maßnahme. Zudem können in Alten- und Pflegeheimen auch fixiert werden. Und es ist leider so bei den Alten- und Pflegeheimen, dass es oft so Dinge gibt, die so ein bisschen zwielichtiger sind. Das sind so verdeckte Freiheitsentziehungen. Die ist auch sehr kompliziert.
Zum Beispiel?
Wenn Sie beispielsweise bei Stationen, wo vor allem demente Personen untergebracht sind, dort gibt es dann für diese Personen oft keine richterliche Anordnung sozusagen. Denn man braucht eine richterliche Anordnung sozusagen, wenn man die Tür von der Station quasi verschließt, damit diese Personen sozusagen nicht raus können, braucht man eine richterliche Anordnung so. Die haben aber nicht alle oder holen sich nicht alle Alten- und Pflegeheime ein, weshalb man quasi dort sozusagen, um sozusagen zu verhindern, dass die Personen dort sozusagen entweichen aus dieser Station, beispielsweise die Türen, die sozusagen hinausführen, tarnt, indem man beispielsweise eine Tapete drüber klebt, damit es so wirkt, als optisch wirkt, als wäre es beispielsweise ein Regal. Oder es gibt so, wenn man die Tür öffnet, dann ertönt ein Alarm quasi und dann werden die Personen wieder zurückgezogen sozusagen in die Station rein. Oder man muss einen Zahlencode eingeben bei der Tür, damit sich diese öffnet. Und solche Dinge, die wir immer kritisieren, wenn wir sie sehen, weil sie aus unserer Sicht, das ist halt ein verdeckter Freiheitsentzug und ohne richterliche Anordnung ist das nicht rechtens.
Kontrollen alleine verändern allerdings noch nichts. Entscheidend ist ja, ob die festgestellten Mängel anschließend auch behoben werden. Wenn Sie nach einer Kontrolle Empfehlungen aussprechen, nehmen wir Ihr Beispiel aus Hamburg mit der Fixierung in der Bauchlage. Wie verbindlich sind Ihre Empfehlungen und was passiert, wenn Behörden die Empfehlungen einfach ignorieren?
Diese sind nicht verbindlich, wie Sie richtig gesagt haben. Die Ministerien, an die diese Berichte gehen, quasi entscheiden selbst darüber, ob sie unsere Empfehlungen annehmen oder nicht. Oftmals, wie in Hamburg beispielsweise, ist das so der Fall, dass diese nicht angenommen werden. Und das Einzige, was uns übrig bleibt, ist halt, das so oft zu thematisieren und zu empfehlen, bis irgendwann mal dann sozusagen ein Umdenken stattfindet und diese Praxis eingestellt wird.
Hätten Sie noch mal ein Beispiel aus dem Alltag?
Ein häufiges Problem und wo auch das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass das nicht geht, ist, dass es in Hafträumen, wo mehr als ein Gefangener untergebracht sind, sagen wir also einen Dreierhaftraum beispielsweise, wo drei Gefangene drin untergebracht sind, dass die Toilette dort nicht baulich abgetrennt ist. Das müssen Sie sich so vorstellen, die Toilette steht dann im Raum drin, sozusagen hat keine Wände oder sowas drumherum, sondern meistens dann irgendwie einen Vorhang und eine Lüftung gibt es nicht. Und das ist einfach menschenunwürdig, was auch das Bundesverfassungsgericht so gesehen hat. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir schon seit sehr, sehr langer Zeit sozusagen kritisieren, aber dennoch oftmals noch vorfinden. Andere Probleme sind gerade im Justizvollzug, da gibt es einen Raum, der heißt der besonders gesicherte Haftraum. Das ist quasi der Raum mit der höchsten Sicherheitsstufe innerhalb eines Gefängnisses, wo sozusagen die schwierigsten Gefangenen sozusagen untergebracht werden. Und da ist es leider oft der Fall, dass diese Räume im Keller sind und kein Fenster haben beispielsweise. Das heißt, es ist alles komplett dunkel. Und im letzten Jahr hatten wir da auch einen Fall, wo der Raum dann auch nur 4,7 Quadratmeter groß war. Das heißt, wenn man sich da quasi hingelegt hat als Gefangener, dann lag man mit dem Kopf direkt neben der Toilette quasi sozusagen. Und es gab halt keine Fenster. Es war halt komplett düster. Und da müssen Sie sich vorstellen, manche Personen sind dort über mehrere Tage, wenn nicht Wochen untergebracht.
Zum Schluss gefragt, Herr Acosta-Schulze, was wünschen Sie sich, dass Menschen aus diesem Interview und vielleicht auch nach der Lektüre des Jahresberichts mitnehmen?
Ich denke, für den Großteil der Gesellschaft sind Orte der Freiheitsentziehung wie beispielsweise Gefängnisse Orte, mit denen sie in ihrem Alltag so gut wie nichts zu tun haben, was ja gut ist. Wichtig vor Augen oder ist es sich vor Augen zu führen, dass halt in diesen Orten sozusagen halt auch Menschen untergebracht sind, die ebenfalls einen Anspruch haben auf einen menschenwürdigen Umgang und eine menschenwürdige Unterbringung und dass es deshalb wichtig ist, dass es halt jemanden gibt und sich für sie einsetzt, dass ihre Menschenwürde gewahrt werden kann. Und das kann die nationale Stelle nicht alleine, vor allem daher, dass wir halt nur Empfehlungen abgeben können. Und deshalb ist es umso schöner, wenn je mehr Menschen sich sozusagen dieser Problematik bewusst werden und vielleicht auch ein bisschen mehr darüber nachdenken und unsere Arbeit unterstützen, damit wir einfach mehr Erfolg haben können, sozusagen unsere Arbeit erfolgreich umzusetzen.
Wenn ich eine neue Mietswohnung suche, wenn ich einen Kredit aufnehmen möchte, ja, wenn ich eigentlich nur in einem Online-Shop etwas bestellen möchte, immer ist die Schufa anwesend und sammelt Informationen über meinen finanziellen Standpunkt, wie viele Kreditkarten ich besitze und ob meine Schulden über längere Zeit nicht getilgt werden. Schon immer, aber heute mehr denn je, bedeutet Wissen Macht und die Sammlung von diesen Daten von 68 Millionen Menschen in Deutschland bedeutet große Macht in den Händen eines privaten Unternehmens. Gerade deswegen sollte auch die Schufa aufs Genaueste beobachtet und geprüft werden. JournalistInnen von NDR und Süddeutscher Zeitung haben jetzt die Ergebnisse einer längeren Recherche veröffentlicht. Demnach betreibt die Schufa auch eine weitere Schattendatenbank mit veralteten Daten und gibt diese zu Testzwecken an Unternehmen weiter. Warum das kritisch zu sehen ist, besprach Ida Hinterholzinger von Radio Z Nürnberg mit Matthias Spielkamp von Algorithm Watch.
Können Sie noch mal kurz zusammenfassen, wer oder was ist denn die Schufa und für was ist diese Institution da?
Die Schufa ist ein privates Unternehmen in Deutschland, das in erster Linie von Banken besessen wird. Also die sind da die Anteilseigner. Die haben das auch mal gegründet vor sehr, sehr langer Zeit, vor circa 100 Jahren. Und die Schufa ist darauf spezialisiert, Finanzdaten über so viele Menschen wie möglich in diesem Land zu sammeln. Sie selber sagt, sie hat Daten über 68 Millionen Menschen in Deutschland. Und auf der Grundlage dieser Daten, die sie sammelt, das ist sowas wie, werden Raten für Kredite bezahlt, werden Rechnungen pünktlich bezahlt, wie viele Konten hat jemand und wie viele Kreditkarten und so weiter. Und auf der Basis dieser Daten berechnet sie einen sogenannten Score. Und dieser Score wird dafür genutzt, um zu entscheiden, ob jemand dann eben einen Kredit bekommt, einen Telekommunikationsvertrag, einen Internetvertrag, ob man im Internet, wenn man dort einkauft, per Vorkasse bezahlen kann, muss oder per Rechnung bezahlen kann, solche Dinge. Man nennt das Bonitätsprüfung und dieser Score, den die Schufa da errechnet, den gibt sie eben weiter an die Unternehmen, die mit den Kunden interagieren. Und das gibt ihr natürlich einen enormen Einfluss, weil wir im Grunde genommen alle davon betroffen sind, auch wenn wir es nicht wissen, weil es zum Beispiel einfach im Hintergrund läuft. Jetzt beantragen nicht viele Leute große Kredite, aber das passiert auch bei kleinen Krediten, Überbrückungskredite oder es passiert eben auch einfach beim Online-Einkauf im Internet. Das läuft dann im Hintergrund, da wird diese Bonität überprüft und auf dem Score basierend entscheiden dann die Unternehmen, wie sie handeln.
Da haben wir dann auch schon die Erklärung, warum gerade Algorithm Watch da so das Auge drauf hat, weil das alles sehr automatisiert ist. Verstehe ich das richtig?
Das verstehen Sie genau richtig. Ja, darum geht's uns. Das sind sehr weitreichende Entscheidungen, die da im Grunde genommen automatisiert getroffen werden. Die Schufa selber hat lange behauptet, das sei nicht so. Es gibt eine komplizierte Rechtslage dazu. Die sieht so aus, dass automatisierte Entscheidungen im Grunde genommen nur unter ganz bestimmten Bedingungen erlaubt sind. Und die Schufa hat sich immer darauf zurückgezogen, dass sie ja nur einen Score erstellt und die Entscheidung woanders fällt. Also bei der Bank, bei dem E-Commerce-Unternehmen, bei den Telekommunikationsunternehmen. Und da hat jetzt aber der Europäische Gerichtshof dem nach vielen, vielen Jahren einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, nein, also wenn der Score maßgeblich dazu genutzt wird, um diese Entscheidung zu treffen, dann ist das eben auch eine automatisierte Entscheidung. Jetzt wird man sich weiter darüber streiten, wann ist das maßgeblich so, aber jedenfalls ist erstmal geklärt, dieser Score ist Teil einer automatisierten Entscheidung und dann müssen eben auch bestimmte Auskunftsrechte eingehalten werden und bestimmte Transparenzverpflichtungen. Aber ja, es geht eben genau darum, diese Entscheidungen sind zu einem großen Teil automatisiert und haben aber eben sehr, sehr große Auswirkungen auf uns alle. Und deswegen ist das ein Thema, mit dem wir uns schon seit vielen Jahren beschäftigen.
Jetzt ist ja aktuell, also ganz aktuell, hat eine Recherche des NDR und der Süddeutschen Zeitung ergeben, dass bei der Schufa da noch einiges mehr, sag ich mal, zumindest kritisch zu betrachten ist. Können Sie da vielleicht mal kurz erklären, was da herausgefunden wurde, was die JournalistInnen eben durch Recherche entdeckt haben?
Also was die Kollegin von NDR und Süddeutscher Zeitung gefunden haben, ist, dass die Schufa eine Datenbank betreibt mit Informationen, die sehr, sehr alt sind. Und der Gesetzgeber hat ja erkannt, dass diese Dinge, die mit den Daten getan werden, sehr relevant sind und hat aus dem Grunde eben entschieden, dass da ganz bestimmte Vorkehrungen getroffen werden müssen. Zum Beispiel auch, dass Daten nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden müssen. Ja, ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, das ist recht kompliziert, aber zum Beispiel ist es so, dass jemand etwa, wenn er schon mal eine Privatinsolvenz hatte, dass das in einem Register eingetragen wird. Ich würde auch selber so weit gehen zu sagen, das ist richtig, ja, weil andere Menschen dann zum Beispiel auch erfahren können müssen, dass das der Fall ist, um sich ein Bild darüber zu machen, ob man mit solchen Menschen dann zum Beispiel Geschäfte machen will oder vielleicht jetzt in dem Fall nicht. Aber damit so etwas nicht das gesamte restliche Leben eines Menschen bestimmt, gibt es eben dann auch ganz konkrete Fristen dafür, wann solche Informationen gelöscht werden müssen. Aus dem öffentlichen Register, aber dann eben auch bei der Schufa. Und jetzt sieht es so aus, dass die Schufa eben eine Datensammlung betreibt mit Informationen, die hätten gelöscht werden müssen. Und die Schufa selber sagt, ja, wir haben diese Datenbank, ist aber alles kein Problem, weil wir ein sogenanntes berechtigtes Interesse daran haben, diese Daten aufzubewahren. Wir müssen zum Beispiel prüfen, ob die Scores gut sind, ob die wirklich das aussagen, was sie aussagen sollen. Und auf der Grundlage dürfen wir diese Informationen dann behalten. Und NDR und Süddeutsche Zeitung haben dann auch verschiedene Menschen befragt dazu, was sie davon halten. Und alle Expertinnen und Experten, die sich dazu geäußert haben, sagen, nein, das kann nicht sein. An zwei Stellen. Das eine ist, es ist wirklich extrem unwahrscheinlich, dass die Schufa diese Daten haben darf. Warum bin ich da so zurückhaltend? Warum sage ich nicht einfach, das ist rechtswidrig? Naja, weil man das im Detail dann eben schon noch feststellen muss und dann muss die Datenschutzaufsicht das überprüfen. Die haben natürlich einen Einblick, den die Journalistinnen und Journalisten nicht haben und den auch wir nicht haben, aber es ist einfach vollständig unplausibel, dass die Schufa wirklich auf der geltenden Gesetzesgrundlage sagen kann, wir dürfen diese Daten behalten, die hätten gelöscht werden müssen. Und was auch völlig klar ist, oder besser gesagt noch klarer als das, was ich gerade gesagt habe, ist, die Schufa ist gesetzlich verpflichtet, Auskunft zu geben darüber, welche Daten sie von den Menschen hat. Und das hat sie bei diesen Daten nicht getan. Und das gibt sie auch selber zu. Die haben, während die Recherchen von NDR und SZ schon liefen, haben die eine Seite veröffentlicht auf ihrer eigenen Webseite, auf der sie erklären, wie sie diese Daten verwenden. Meiner Einschätzung nach ist das sowas, was Krisen-PR genannt wird. Das heißt, die wissen schon, da kommt ein kritischer Bericht, dann stellen wir lieber vorher was ins Netz und tun so, als sei das alles in Ordnung, was wir da machen. Und das haben wir schon immer so gemacht und wir sind da auch ganz transparent darüber. Das ist ein ziemlich durchsichtiges Manöver. Und dort versuchen sie eben auf alle möglichen Arten und Weisen zu begründen, warum sie die Daten haben dürfen. Und sie sagen eben auch, wenn Leute Auskunft verlangt haben bei der Schufa, was sie eben gesetzlich garantiert machen dürfen und müssen dann auch Auskunft bekommen, dann haben diese Menschen keine Informationen über diese sogenannte Schattendatenbank bekommen, also über die Daten, die in dieser alten Datenbank drin sind. Und da muss man eben sagen, also das kann überhaupt nicht legal sein. Das ist so eindeutig rechtswidrig, weil die Schufa eben einfach sagt, ja, Menschen haben da eigentlich kein Interesse dran, die haben nur ein Interesse an ihren aktuellen Daten. Aber das Gesetz sagt halt, die Schufa muss Auskunft geben über die Daten, die sie über diese Menschen hat. Und das ist schon also spektakulär, was da passiert.
Es war ja noch ein anderer Punkt, der bei der Recherche rauskam, ist, dass vor allem diese veralteten Daten, dass sie vor allem eingesetzt wurden, um deren neues Scoring-Verfahren zu testen. Und dementsprechend haben die Daten rausgegeben, die eigentlich Unternehmen nicht haben sollten, weil sie ja veraltet sind. Wie kann man das denn einschätzen?
Ja, das ist für mich noch eine ziemlich offene Frage. Also die Sache scheint klar zu sein, aber das sind eben diese Dinge, bei denen es wirklich auf jedes Detail ankommt. Das muss man sich so vorstellen. Die Schufa hat vor einigen Monaten im April hat die eine sogenannte Transparenzoffensive gestartet. So nennt die Schufa das selber. Das heißt, die haben einen neuen Score vorgestellt, von dem sie sagen, der ist also total transparent. Der ist keine Blackbox mehr. Früher wusste man nicht, welche Kriterien da alle eine Rolle gespielt haben, welche Gewichtung diese Kriterien bekommen haben. Das haben sie jetzt alles offengelegt. Und das war aus der Perspektive der Schufa ziemlich erfolgreich, weil viele Medien berichtet haben, ach, das ist alles super, alles transparent. Das hat ganz viele Lücken, meiner Einschätzung nach. Das dauert sehr lange, bis dieser Score überhaupt von den meisten Banken und Unternehmen verwendet wird. Es muss auch ein Unternehmen das nicht verwenden. Es kann auch weiterhin den alten Score verwenden. Das heißt, da gibt es also viele Dinge, die daran zu kritisieren sind. Der Eindruck, den die Schufa erwecken will, ab jetzt ist alles transparent, ist jedenfalls komplett falsch. Ne? Also das meiste, was passiert, passiert noch mit dem alten Score und intransparent und so weiter. Und was sie jetzt sagen, ist, dass sie diese Daten aus diesem, also dass sie diese historischen, wie sie das nennen, Daten verwenden, um den Kunden und Kundinnen der Schufa, und das sind nicht wir, sondern das sind eben Banken, Versicherungen, Telekomunternehmen und so weiter, deutlich zu machen, warum ihr neuer Score gut funktioniert oder dass er gut funktioniert. Und das kann man sich halt so vorstellen, dass man eben bei bestimmten Leuten Daten der Vergangenheit nimmt und jetzt sagt, jetzt gucken wir mal, wie die mit dem neuen Score, mit dem neuen Scoring-Verfahren, muss man sagen, und was für einen Score die dann ergeben und wie sich das eben verhält zu den aktuellen Daten und auch zu den Bonitätsdaten, die die Banken zum Beispiel von den Leuten hatten früher. Und da kann man jetzt sagen, okay, also dieses Verfahren ist jetzt aus datenwissenschaftlicher Perspektive nicht das Schlechteste, das kann man machen, nur sie dürfen eben diese Daten gar nicht haben und nicht dafür verwenden, ja. Und wenn jetzt solche Daten auch noch an die Unternehmen übermittelt werden, dann könnte zum Beispiel ja eine Bank sagen, ja, also wir haben jetzt hier diese alten Daten von dieser Person und die sagen aus, dass der die, ich nehme jetzt mal ein drastisches Beispiel, mit dem neuen Score, der hat einen Höchstwert von, ich glaube, 999 Punkten, müsste jetzt nochmal genau nachgucken, aber dass diese Person jetzt vor 4 Jahren einen Score von 300 gehabt hätte. Und aktuell hat die Person einen Score von 950. Und das macht uns doch aber wahnsinnig misstrauisch. Da ist ja wohl in der Vergangenheit was richtig schiefgelaufen. Und deswegen geben wir der Person jetzt den Kredit trotzdem nicht, obwohl die gerade einen hohen Score hat. Denn die Bank ist jetzt nicht dazu verpflichtet, wenn der Score gut ist, der Person Kredit zu geben. Das ist deren Entscheidung, das kann die entscheiden. Und wenn das wirklich der Fall ist, ja, was eben im Moment nahegelegt wird durch das, was die Journalistinnen und Journalisten rausgefunden haben, dann heißt es, dass die Leute sogar zusätzlich zu der Tatsache, dass die Schufa das Gesetz brechen würde, auch noch einen ganz konkreten materiellen Schaden davon tragen könnten. Ja, nämlich, dass sie dann einen bestimmten Vertrag nicht bekommen oder zu schlechteren Konditionen. Das wissen wir jetzt noch nicht so genau, ob das der Fall ist. Das muss noch rausgefunden werden. Aber da hoffen wir eben sehr stark auf den hessischen Datenschutzbeauftragten, der die zuständige Aufsichtsbehörde ist, weil die Schufa ihre Zentrale in Wiesbaden hat. Nur hat der sich jetzt auch die letzten Jahre überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert. Also den muss man zum Jagen tragen, wie man so schön sagt.
Die hessische Datenschutzaufsicht beschäftigt sich ja eigentlich schon seit Anfang 25, wenn ich das richtig gelesen habe, eben ob alles gut läuft bei der Schufa. Und die haben aber diese Prüfung ja noch nicht abgeschlossen. Das sind natürlich große Datenmengen und viel Bürokratie, die da umwälzen müssen, aber es ist ja schon irgendwie erstaunlich, dass die so lange brauchen, während die Süddeutsche und der NDR das dann schon veröffentlicht haben, was da eben im Busch ist. Wie kann man das einordnen, dass das noch so lange dauert potenziell?
Wir sind damit sehr unzufrieden. Wir würden also schon echt sagen, die machen ihre Arbeit nicht so, wie sie die machen müssen. Und das hat ein Muster. Der Datenschutzbeauftragte in Hessen, er ist schon seit vielen Jahren in der Kritik, in dem Sinne, dass der sehr Schufa-freundlich ist. Wir haben selber vor vielen, vielen Jahren mal ein eigenes Projekt dazu gemacht, das hieß Open Schufa. Da haben wir auch schon versucht, ein bisschen mehr Licht in dieses Dunkel zu bringen. Und zu dem Zeitpunkt ist gerade die Datenschutzgrundverordnung, also das Europäische Datenschutzgesetz, in Kraft getreten. Und das war, das muss man sich so vorstellen, da gibt es Übergangsfristen. Das heißt, das wird vom europäischen Gesetzgeber, wurde das, ich glaube 2016, wurde das verabschiedet. Und dann ist das aber ein ziemlich großes Paket und dann müssen Unternehmen Zeit haben, sich darauf einzustellen. Und dann hatten die eine Frist von 2 Jahren, um sich darauf einzustellen. Und da war zum Beispiel mit inbegriffen, dass die Schufa eben diese Auskunft geben muss über die Daten, die sie haben, auch auf eine maschinenlesbare Art und Weise. Und dann ist sie in Kraft getreten, irgendwann so Mai, Juni 2018. Und dann hat die Schufa das einfach nicht gemacht. Die haben einfach diese Daten nicht so rausgegeben. Die haben die weiter per Post geschickt und so weiter. Und dann hat der hessische Datenschutzbeauftragte einfach entschieden, dass er denen noch zusätzlich ein halbes oder dreiviertel Jahr Übergangsfrist gibt. Und das hat eigentlich schon Bände gesprochen, weil man sagen musste, nee, also warum denn? Ich meine, klar, die Schufa hat mehr Daten als andere Unternehmen, aber die ist darauf spezialisiert, dass ihr Geschäftsmodell, die macht 300 Millionen Euro Umsatz im Jahr, die sollte ja wohl in der Lage sein, das Gesetz zu erfüllen. Ja, aber dann hat er die halt an der langen Leine gelassen. Und das ist an anderen Stellen auch so. Und jetzt ist eben das beste neue Beispiel dafür, dass die eben dem NDR gegenüber gesagt haben, ja, ja, wir prüfen seit Frühjahr 2025. Also seit im Grunde genommen 15 Monaten, muss man ja schon fast sagen. Und das ist also überhaupt nicht akzeptabel. Das muss schneller gehen. Sie haben es selber gesagt, das ist eine komplizierte Frage, die da beantwortet werden muss. Aber es ist eben auch eine unfassbar wichtige Frage, die da beantwortet werden muss. Und sich damit einfach so viel Zeit zu lassen, das kann nicht sein. Die haben nicht angemessene Ressourcen, das muss man dazu auch immer sagen. Die haben zu wenig Leute, aber das hat auch was mit einer Haltung.
Was bedeutet das denn jetzt für uns als VerbraucherInnen, also von Menschen, denen Daten ja da potenziell unwissentlich gespeichert wurden?
Ja, das ist auf der einen Seite ganz einfach und auf der anderen ein bisschen kompliziert. Also das eine ist, die Schufa macht was offenbar mit unseren Daten, was sie nicht machen darf. Ja? Und dann kann man sagen, Entschuldigung, das muss ja wohl abgestellt werden. Ja, das ist ja schließlich unser gutes Recht, dass das abgestellt wird, diese Handlung. Und dann kann man natürlich die Frage stellen, ja, aber wenn wir doch zum Beispiel gar keinen finanziellen Schaden dadurch haben, wo ist denn das Problem? Naja, diese Idee von Privatsphäre und dann eben auch Datenschutz, die sieht ja vor, dass wir eben die Kontrolle über unsere Daten haben. Und genau deswegen werden ja solche Gesetze gemacht, die eben besagen, die Daten müssen nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden. Wenn ich nachfrage, muss mir Auskunft gegeben werden darüber, welche Daten vorhanden sind und so weiter und so fort. Das heißt, man kann argumentieren, alleine dadurch, dass die sich nicht ans Gesetz halten, habe ich einen Schaden. Den kann man jetzt für immateriell halten, ja. Also ich habe halt jetzt nicht weniger Geld in der Kasse oder mir ist niemand über den Fuß gefahren, sicherlich. Aber die Idee ist halt, dass das nicht passieren darf und dass dann eben auch, wenn man so will, eine Rechtsverletzung und damit auch ein Schaden eingetreten ist, wenn die mit den Daten etwas tun, was sie nicht tun dürfen. Und es haben inzwischen Gerichte entschieden, dass man dann eben auch einen Schadensersatz dafür bekommen kann, für solche immateriellen Schäden. Diese Schadensersatzleistungen, die wären dann nicht riesig hoch. Aber zum Beispiel könnte man, wenn sich herausstellt, dass das also alles der Fall gewesen ist, was da im Moment berichtet wird, zur Schufa gehen und sagen, ich möchte gerne so einen immateriellen Schaden dafür haben, dass ich die Kontrolle über meine Daten verloren habe durch euer Handeln und möchte jetzt 500 Euro dafür haben, zum Beispiel. Ja? Und deswegen glaube ich, dass bei der Schufa da jetzt auch gerade Ausnahmezustand herrscht, weil das natürlich passieren könnte und dass es dann solche Verbraucherschutzklagen geben könnte, wo Tausende von Leuten sagen, also sich dem anschließen und sagen, sie wollen da jetzt einen Schadensersatz dafür haben. Das Zweite ist das, was ich kurz zwischendurch beschrieben habe, dass wenn diese Daten auf eine Art und Weise verwendet werden von den Kundinnen und Kunden der Schufa, dass die darauf eben doch Entscheidungen treffen über Menschen in der aktuellen Situation, dann könnte es auch einen materiellen Schaden gegeben haben. Eben, ich habe keinen Vertrag bekommen, obwohl ich einen hätte bekommen sollen. Ich habe keinen Kredit bekommen oder der Kredit hatte schlechtere Konditionen, als mir eigentlich hätten angeboten werden müssen. Das wird nahezu unmöglich sein, zumindest von außen, das rauszubekommen, weil man einfach keinen Zugriff auf diese Informationen hat und weil dann eben man das bei der Schufa gar nicht wird unbedingt feststellen können, sondern das müsste man halt feststellen bei den Unternehmen, die diese Informationen bekommen haben. Aber das ist eben dieser größere Zusammenhang. Wir haben einen konkreten Schaden, dadurch, dass die Daten verloren gegangen sind oder nicht so behandelt werden, wie sie müssten, wenn sich das eben so herausstellt. Und dann gibt es eben diese potenziellen echten materiellen Schäden, von denen wir aber unter Umständen gar nicht erfahren werden, dass sie eingetreten sind.
Wenn man jetzt aber eben Sorge hat, dann bietet Algorithmwatch ja auch Hilfe für Betroffene an, habe ich gelesen. Wie sieht die denn aus?
Ja, also wir bieten gerade zwei Dinge an. Das eine ist, wir haben eine Petition online gestellt. Da kann man unterschreiben und einfach dadurch dann dafür sorgen, dass der Druck auf die Schufa erhöht wird und auf den Datenschutzbeauftragten. Also wir verlangen zwei Dinge. Das eine ist, die Schufa muss diese Daten eben unverzüglich löschen, muss man da sagen. aber natürlich nur unter Aufsicht der Datenschutzbehörden, weil sie jetzt nicht einfach hingehen kann und das alles wegwerfen kann und dann so tun, als sei da nichts passiert, sondern das, da müssen auch Beweise gesichert werden. Aber letztendlich müssen diese Daten, wenn sich herausstellt, dass sie eben rechtswidrig aufgehoben wurden, selbstverständlich gelöscht werden. Das ist ja klar. Das heißt also, da würde ich mich freuen über jeden und jede, die da noch unterschreiben, weil je mehr Unterschriften die Petition hat, natürlich desto mehr Druck können wir auch ausüben auf die Schufa. Das Zweite ist sehr konkret, wir haben ein Auskunftsformular auf unsere Seite gestellt. Ich habe ja gesagt, man hat das Recht darauf, gesetzlich verbrieft, dass man von der Schufa Auskunft bekommt über die Daten, die die eben über einen speichern. Und üblicherweise macht man das über ein Formular auf der Seite der Schufa. Da gibt es immer so Unterschiede. Schufa will immer den Eindruck erwecken, schließt mal hier ein Abo ab, dann kriegt ihr ständig Informationen darüber und so weiter, dann nehmen die aber Geld dafür. Was jetzt ich auch ein bisschen unredlich finde, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber gesetzlich hat man eben Anspruch darauf, dass einmal im Jahr die Schufa die Auskunft gibt über die gespeicherten Daten. Und dafür gibt es ein Formular. Wenn man das nicht sofort findet, weil es auch nicht so besonders prominenter platziert ist, dann kann man das über eine Suchmaschine finden. Auskunft ersuchen Schufa. Aber jetzt kommt's ja. Wir haben ja schon festgestellt, beziehungsweise die Journalistinnen und Journalisten haben festgestellt, und die Schufa sagt es selber, wenn man über dieses Formular Auskunft ersucht, bekommt man die Daten, diese sogenannten historischen Daten, nicht. Weil die Schufa eben sagt, da haben sie doch überhaupt kein Interesse dran, ja, was ja eben eine Frechheit ist. Deswegen haben wir ein eigenes Formular gemacht und in diesem Formular ist eine konkrete Formulierung drin. Also man generiert einen Text, der dann über unsere Seite abgeschickt wird mit den konkreten Daten der jeweiligen Personen, die anfragen. Man schickt diesen Text und in diesem Text steht halt drin, bitte Schufa, ich möchte ganz konkret auch die Informationen haben, die in dieser historischen Datenbank drin sind. Und ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass du einfach sagst, die interessieren mich ja eigentlich überhaupt nicht, deiner Ansicht nach. Das heißt also, wenn man jetzt Auskunft verlangt von der Schufa über die Daten, die dort gespeichert sind, dann sollte man das unbedingt über unser Formular machen auf unserer Website. Sieht man gleich ganz oben, wenn man im Moment auf die kommt. Das eine ist die Petition, das andere ist das Auskunftsformular, damit man bessere Chancen hat, dass man diese Daten auch tatsächlich erhält.
Der Journalist der Deutschen Welle, Ali Kan Unutac, wurde wegen einer Äußerung bei X, in der er die türkische Justiz kritisiert haben soll, erneut festgenommen. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft Verstoß gegen drei Paragraphen des türkischen Strafgesetzbuches vor. Zitat: Erniedrigung der türkischen Nation sowie von Institutionen und Organen des Staates der Türkischen Republik, öffentliche Verbreitung von Informationen, die das Volk täuschen und Aufstachelung des Volkes zu Hass und Feindschaft. Schon die Zusammenstellung der Vorwürfe sagt einiges über den Zustand der Pressefreiheit in der Türkei aus. Ali Kan Unutac war erst am 21. Mai freigelassen worden, nachdem er zuvor 90 Tage in einem Spezialgefängnis in Silivri inhaftiert gewesen war. Der Vorwurf lautete damals Beleidigung des Präsidenten und natürlich auch Verbreitung von Informationen, die das Volk täuschen, siehe oben. Ali Kan Unutac hat 2008 für verschiedene eher regierungskritische Medien als Gerichtsreporter gearbeitet, seit 2020 für den türkischen Dienst der Deutschen Welle. Diesen Sommer erschien im Unrast Verlag der Sammelband Verweigert euch. Die Frankfurter Ortsgruppe der interventionistischen Linken, IL, versammelt in 22 Beiträgen antimilitaristische Positionen. Von Analysen aus dem akademischen Spektrum über politische Texte bis hin zu Gedichten und Essays, die spannende Einblicke in antimilitaristische Bewegungen an Kriegsschauplätzen auf der ganzen Welt ermöglichen. Im folgenden Beitrag von Radio Korax kommen Chrissy und Emmy von der IL Frankfurt zu Wort.
Dicht. Bertolt Brecht, An den Schwankenden.
Du sagst, es steht schlecht um unsere Sache. Die Finsternis nimmt zu, die Kräfte nehmen ab. Jetzt, nachdem wir so viele Jahre gearbeitet haben, sind wir in einer schwierigeren Lage als am Anfang. Der Feind aber steht stärker da denn jemals. Seine Kräfte scheinen gewachsen. Er hat ein unbesiegliches Aussehen angenommen. Wir haben Fehler gemacht. Es ist nicht zu leugnen. Unsere Zahl schwindet, unsere Parolen sind in Unordnung. Ein Teil unserer Wörter hat der Feind verdreht bis zur Unkenntlichkeit. Was ist jetzt falsch von dem, was wir gesagt haben? Einiges oder alles? Auf wen rechnen wir noch? Sind wir übrig gebliebene, herausgeschleudert aus dem lebendigen Fluss? Werden wir zurückbleiben? Kein mehr verstehend und von keinem verstanden? Müssen wir Glück haben, so fragst du. Erwarte keine andere Antwort als die deine.
Verweigert euch, so lautet der Titel des Buches, das diesen Sommer im Unrast Verlag erschienen ist. Der Band versammelt 22 Beiträge zu einer antimilitaristischen Debatte, vorangestellt die Zeilen von Brecht. Emmy von der IL Frankfurt erklärt, was es damit auf sich hat.
Das Gedicht An den Schwankenden, ich würde sagen, das zeigt auch ziemlich gut, wie sehr sich irgendwie der Meinungskorridor gerade verengt. Und auch, dass, naja, im Endeffekt wir irgendwie uns selber vertrauen müssen.
Neben analytischen Beiträgen finden sich im Buch auch essayistische Texte, Berichte und Lyrik. Mehrere Gedichte aus Gaza, unter anderem vom palästinensischen Dichter Husam Maruf, zeigen sehr eindrücklich die Gräuel des Krieges und seine vernichtende Gewalt. Tagebuchartige Einträge berichten vom Drogenkrieg in Mexiko, ein oft vergessener Schauplatz, auf dem sich in besonders erschreckender Weise zeigt, wie Krieg auf dem Körper von Frauen ausgetragen wird. Neben weiteren spannenden internationalen Einblicken, etwa in die jugoslawischen basisdemokratischen Antikriegsbewegungen, fokussieren andere Beiträge auf die Situation in Deutschland. Die Journalistin Pauline Jeckels etwa legt dar, warum man die Überzeugungsarbeit der Bundeswehr mit Fug und Recht als Propaganda bezeichnen kann. Formen des politischen und künstlerischen Protests gegen Kriege werden durch die zahlreichen fotografischen Abbildungen im Buch präsentiert.
Die einzelnen Beiträge stehen ja auch in Bezug zueinander und die können sich teilweise ja auch irgendwie widersprechen und stehen aber halt so in einem Buch, also sie bilden eine Diskussion ab, sind aber alle natürlich gegen Krieg. Aber ich glaube, das zeigt ziemlich gut, dass es keine eindeutigen Antworten gibt. Und das wollten wir ja, glaube ich, auch damit machen, weil wir so das Gefühl hatten, dass der Graubereich irgendwie verloren geht. Dass so diese Grautöne einfach gerade zugunsten des einfachen Freund-Feind-Schemas getilgt werden.
Die Beiträge waren schnell versammelt. Viele der AutorInnen empfanden eine Dringlichkeit, eine kritische Debatte über Militarisierung anzustoßen, erzählt Chrissy von der IL Frankfurt. Sie knüpfen an Diskussionen an, die emanzipatorische Bewegungen schon lange begleiten.
Das Buch bildet eine Auseinandersetzung ab, die wir in der Gruppe, also die einzelnen Leute darin schon auch in den 70er und 80er Jahren geführt haben, die aber in der Gruppe in Frankfurt insbesondere geführt worden ist seit Februar 2022, also seit Beginn des Ukraine-Kriegs und dann noch mal mehr seit dem 7. Oktober 2023 und allem, was sozusagen daraus folgt. Und wir genau versuchen sozusagen einen Widerspruch zu formulieren gegen Aufrüstung, gegen Militarisierung, gegen Wehrpflicht, gegen Momente der gesellschaftlichen Autoritarisierung. Und gleichzeitig ist das Buch, insbesondere der erste Teil des Buchs, naja, auch ein Versuch überhaupt zu verstehen, was eigentlich um uns herum gerade passiert. Also den Entwicklungen, die wir irgendwie beobachten, die wir fühlen können, für die wir aber teilweise noch gar keine Worte haben, die irgendwie greifbar und denkbar zu machen.
Ein analytischer Begriff, der die chaotische Weltlage begreifbar machen soll, ist der des Kriegsregimes. In den Texten der IL Frankfurt ist der zentral.
Kriegsregime ist für uns ein theoretischer Begriff, mit dem wir versuchen, das, was sozusagen gerade in der Welt passiert, zu beschreiben. Womit wir darauf abzielen, ist auf eine Veränderung von Herrschaft in der Logik des Krieges. Wir meinen damit nicht Regime in einem politischen Sinne, also nicht wie in einer Militärjunta oder so. Wir meinen auch nicht ein Akkumulationsregime im engeren Sinne. Also es geht uns nicht sozusagen darum zu sagen, wir haben jetzt überall Kriegswirtschaft, sondern was, wie ich mir das immer vorstelle, ist wie so ein Herrschaftsknäuel sozusagen, was im Zentrum steht und wo eben sozusagen bestimmte gesellschaftliche Prozesse irgendwie reinfließen und davon irgendwie auf eine Art und Weise strukturiert werden. Das ist sehr stark geknüpft an eine Logik in Binaritäten, in Absolutheiten, was wir eben auch schon gesagt haben, ne? Also dass sozusagen irgendwie gesellschaftliche Aushandlungsräume, Grauzonen darin verschwinden, zu sagen, das ist der Freund, das ist Feind, das ist richtig, das ist falsch, das ist Mann, das ist Frau. Genau, und die auch, würde ich sagen, gekennzeichnet ist von einer Gewöhnung an Gewalt und an Autorität. Und die gekennzeichnet ist, das ist auch was, was wir im Buch umreißen, von einer Rhetorik der Alternativlosigkeit, die sozusagen auch mit diesem Denken in Binaritäten eigentlich verbunden ist. Also es kann nur so sein, es gibt keine Alternative dazu. Und gleichzeitig, was wir damit nicht sagen wollen, ist, dass es keine Momente des Widerstands dagegen gibt. Also dass natürlich überall da ist, wo Macht sozusagen passiert, auch Widerstand ist. Und dass wir auch die These aufstellen würden, dass weil gerade sich so viel umstrukturiert global, also weil sozusagen Herrschaft gerade fragil ist, weil das irgendwie diese Bipolarität irgendwie zwischen den USA und irgendwie dem Osten nicht mehr gibt, sondern weil es eben sowas wie eine Multipolarität darin gibt, dass eigentlich darin auch Momente stecken, die man sozusagen auch als linke emanzipatorische Bewegung eigentlich produktiv nutzen könnte und müsste.
Ja, manche Leute würden ja jetzt sagen, ja gut, ich bin auch gegen ein Kriegsregime und ich bin auch gegen ein Freund-Feind-Denken, theoretisch. Aber wenn Putin nun mal ein Land angreift, die Ukraine oder das Baltikum oder Deutschland, dann ist es ja doch alternativlos. Dann ist ja nun mal der Feind, das haben wir uns nicht ausgesucht. Oder die Alternative ist dann, sich einem russischen Despotismus zu unterwerfen oder so. Was würdet ihr dieser Kritik entgegnen?
Ich finde, man kann der viel entgegnen. Ich finde, es kommt so ein bisschen darauf an, wer das sagt, auf welcher Ebene sozusagen man den Leuten darin begegnen kann. Ich finde es in einem liberalen Diskurs eine wahnsinnige Doppelmoral, von einem russischen Despotismus zu sprechen, was ja richtig ist. Also ich will überhaupt nicht negieren, dass es sozusagen ein Schreckensregime ist. Und gleichzeitig aber zu schweigen von dem, was in Israel-Palästina gerade zum Beispiel an völkerrechtswidrigen Angriffen und sozusagen genozidalen Handlungen passiert. Ich finde, man kann auch über Venezuela sprechen, das macht schon niemand mehr, obwohl es noch gar nicht so lange her ist. Aus einer linken Perspektive, finde ich, müsste man eintreten für Kriegsuntauglichkeit auf beiden Seiten. Das heißt, man sollte Desertierende unterstützen. Desertierende aus Russland zum Beispiel haben gerade keinen Asylstatus in Europa und auch in Deutschland nicht. Da könnte man sozusagen akut sagen, okay, wir nehmen dem Krieg sozusagen die Soldaten. Das Gleiche auf ukrainischer Seite, also für Kriegsuntauglichkeit auf beiden Seiten werben, anstatt immer weiter aufzurüsten. Und das Dritte und eigentlich den zentralen Punkt, auch da würde ich sagen, unterscheidet sich eine Linke von einer liberalen Perspektive, ist, dass man ja dann, indem man das sagt, also wir müssen uns sozusagen gegen Russland verteidigen und gegen das Böse darin verteidigen, ja davon ausgeht, dass man selber zu den Guten gehört und dass man selber hier sozusagen im liberalen Europa sitzt, was sich quasi gegen das faschistische Außen verteidigt. Und ich finde diese Herangehensweise falsch. Natürlich stimmt es, dass es in Europa und auch in Deutschland irgendwie bestimmte bürgerliche Freiheiten gibt. Das heißt aber nicht, dass das ein Zustand ist, der in Stein gemeißelt ist. Und wenn man sich zum Beispiel die Zustände im Europäischen Parlament oder in der Europäischen Kommission gerade anschaut, dann hat man da locker die Hälfte, die Faschoregierungen sind so. Total gruselig. Also wen rüstet man denn hier auf?
Eine Liaison zwischen deutscher Aufrüstungspolitik und globaler Faschisierung diagnostiziert auch ein Text im Sammelband, geschrieben von Vanessa E. Thompson, Associate Professor für Black Studies in Kanada, und Raul Selig, ehemaliger Professor für Politologie an der Nationaluniversität Kolumbiens. Der Zusammenhang zwischen Rechtsruck und Militarisierung wird nicht nur im Buch diskutiert. Auch in den Redaktionen freier Radios findet sich diese Debatte, etwa bei Radio Korax. Intern wurde debattiert, welchen Platz sollen antimilitaristische Themen in den Antifa-Nachrichten von Radio Korax haben? Emmy und Chrissy von der EL Frankfurt sehen eine deutliche Verbindung zwischen beiden Themen.
Was mir direkt auffällt, ist, dass sowohl ein militärischer als auch ein faschistischer Staat extrem viel Härte und Disziplin braucht. Und ich würde sagen, quasi so einen Volkskörper irgendwie herimaginiert und unter diesen quasi eigentlich alle uniformiert.
Ich würde da auch so drüber nachdenken, dass es eigentlich zwei Seiten derselben Medaille sind. Also das, was sozusagen Militarisierung nach außen ist, ist die Faschisierung, großes Wort. Man könnte auch Autoritarisierung sagen, eigentlich nach innen. Und ich würde schon sagen, dass es bestimmte Dynamiken darin gibt, die sich gegenseitig verstärken, teilweise auch gegenseitig bedingen und das sozusagen nicht als zwei getrennt voneinander gesellschaftliche Phänomene irgendwie anzusehen, sondern als ja, Sachen, die irgendwie gemeinsam passieren und die entsprechend auch gemeinsam adressiert werden müssen.
Verweigert euch ein Sammelband der IL für einen neuen Antimilitarismus. Das war ein Beitrag von Radio Korax Halle am Ende dieses Infomagazin bei Radio Dreieckland vom 22. Juli 2026. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.